Herzlich willkommen beim Überleben-Podcast des WWF. Mein Name ist Niklas, ich bin euer Moderator für diese Folge und darf euch heute mein Gespräch mit Dr. Ilka Herbinger präsentieren. Ilka ist Artenschützerin beim WWF Deutschland und hat viele Jahre in Afrika das Verhalten von Menschenaffen erforscht, insbesondere das von Schimpansen und Gorillas. Wir reden darüber, wie sie ihren persönlichen Weg zu dieser unglaublich interessanten Berufung gefunden hat, was für Herausforderungen darin stecken, Menschenaffen zu studieren, inwiefern indigene Völker diese Arbeit massiv unterstützen und wie die aktuelle Covid-19-Pandemie die Forschungsarbeiten einschränkt. Viel Spaß bei der ersten Ausgabe Überleben. Hallo Ilka, wie geht's dir?
Gut geht's mir.
Das ist sehr schön. Du hast viele Jahre mit Menschenaffen gearbeitet. Sag mal, wie bist du dazu gekommen? Wo war das? Erzähl doch mal.
Ja, also ich glaube, ich war schon immer sehr an Biologie und Tieren interessiert. Also so der klassische Fall von immer früher Sielmann geguckt und alles, was mit Tieren und Afrika zu tun hatte, fand ich schon immer ganz toll und habe dann auch Biologie studiert, auch schon in der Schulzeit Biologie als Leistungskurs gehabt. Und während meines Biologiestudiums habe ich mir dann auch relativ schnell überlegt, dass ich das mal vor Ort selber sehen will und das mir nicht nur im Fernsehen angucken will, und habe ein Jahr Auslandssemester gemacht und habe mir ein Praktikum gesucht, wo ich ein Jahr lang in einem Projekt helfen kann. Und das war damals, glücklicherweise habe ich da einen Platz gefunden in einem Projekt, wo man Schimpansen für den Ökotourismus angefangen hat zu habituieren.
Das ist ein ganz großer Begriff, Habituierungsprojekte mit Gorillas. Was heißt das? Was macht man da?
Ja, also was macht man da? Genau, also man versucht, die Menschenaffen davon zu überzeugen, dass man als Beobachter ihnen nichts Böses will, dass sie einen akzeptieren bzw. sogar ignorieren wie irgendein anderes Tier, das durch den Wald läuft. Und das macht man so, indem man versucht, sie erstmal zu kontaktieren. Das heißt, bei Schimpansen setzt man sich da in den Wald und horcht vor allem morgens zwischen, sagen wir mal, 6:30 und 8, dass sie ihre ersten Geräusche machen. Die trommeln auf den Waldwurzeln, das kann man ziemlich laut hören, über 1 oder 2 Kilometer. Die schreien dabei. Gorillas machen auch so ein Brusttrommeln, das kann man auch hören. Allerdings ist es bei Gorillas sehr viel schwieriger, da komme ich nachher nochmal zu. Also auf jeden Fall versucht man, die Tiere zu kontaktieren. Und damit man dann sie häufig kontaktiert, braucht man auch relativ viele Leute. Das heißt, meistens ist es so, dass man in alle Himmelsrichtungen ausströmt mit 4, 6, 8 Leuten im Wald und man versucht, die über den Tag hinweg mehrfach zu kontaktieren. Wenn man das macht über 3, 5 Jahre, dann irgendwann gewinnen die Menschenaffen das Vertrauen, dass man ihnen nichts Böses will, und akzeptieren dann einen. Und man kann dann sozusagen in relativ naher Distanz bis zu 10 Meter neben ihnen herlaufen und sie beobachten. Und dabei findet aber keinerlei körperlicher Kontakt statt. Man ist wirklich ein stiller Beobachter.
Wow, also du hast quasi dich über viele Jahre oder über viele Jahre wird da erstmal versucht, den Tieren näher zu kommen. Man kennt ja auch diese Forscherinnen wie Diane Fossey oder Jane Goodall, und da wird das Leben im Affencamp auch ein bisschen stark romantisiert. Ist das wirklich so idyllisch oder ist das, also wie ist das reelle Leben mit diesen Tieren dann? Was macht man denn tagtäglich dann in der Arbeit?
Ja, also auf der einen Seite ist es sehr idyllisch, man ist halt wirklich den ganzen Tag in der Natur und im Wald, wo man ganz tolle Eindrücke gewinnt und auch ganz tolle Erlebnisse hat. Aber es ist natürlich auch ein hartes Leben. Also zumeist sind diese Camps, wo man dann für Forschung oder Tourismus ist, ist man sehr isoliert. Das heißt, man arbeitet mit der lokalen Bevölkerung. Da gibt es einige Trekker, nennt man die. Aber ansonsten vielleicht noch 1, 2 andere internationale Studenten. Das heißt, man ist getrennt von seiner Familie. Meistens haben diese Camps weder Strom dauernd noch fließend Wasser. Das heißt, man hat einen Brunnen. Man wäscht sich aus einer selbstgebauten Dusche oder aus einem Eimer. Man hat Satellitentelefone, wo man dann mal früher, also als ich das noch, da gab es es noch nicht so mit dem ganzen Internet. Da war das auch noch alles nicht so digitalisiert. Ich habe sogar am Anfang noch Briefe geschrieben. Da hat man sich jeden Freitag auf die Post gefreut. Ich weiß heute noch, Boîte Postale, also das Postfach 171, das werde ich nie vergessen, diese Nummer. Das war der Highlight der Woche, wenn man dann irgendwie Post bekommen hat aus dem Dorf, was natürlich dann auch relativ weit entfernt ist. Also auch einkaufen zu gehen, muss man teilweise 5, 6 Kilometer zurücklegen. Manchmal mit dem Auto, aber auch, wenn man in verschiedenen Camps ist, auch erstmal zu Fuß oder per Boot.
Wahnsinn.
Insofern hat das alles, also es ist was sehr Aufregendes und Spannendes, es ist aber auch sehr isoliert, und man hat nicht das Luxusleben und die ganzen Dinge, die man hier selbstverständlich hat.
Okay, also bestimmt auch eine gewisse Eingewöhnungszeit. Ist es denn mit den Jahren dann irgendwann normal für dich geworden, so zu leben?
Ja, also sehr normal. Ich habe tatsächlich insgesamt 4 Jahre im Wald verbracht in so einem Camp. Das wird natürlich dann irgendwie zum Alltag und man gewöhnt sich daran. Man muss es aber auch mögen. Also es gibt auch Studenten, die kamen und nach ein paar Wochen waren sie wieder weg und haben gesagt, nee, also das ist nichts für mich. Insofern, es ist nicht was für jeder Mann oder Frau und wenn man das gut ertragen kann, diese, sage ich jetzt mal, Isolation und gleichzeitig diese tollen Erlebnisse im Wald spannend findet, dann kann man das auch lange durchhalten.
Ja, wie es ja auch schon im Film King Kong zu sehen war, scheint aus irgendeinem Grund zwischen Menschenaffen und gerade Menschenfrauen eine gewisse Beziehung zu bestehen. Ich habe eben schon mal gesagt, Diane Fossey, Jane Goodall und auch du. Warum sind die Menschenaffen-Forscherinnen immer Forscherinnen oder zumindest häufig die man kennt?
Ja, also ich habe dazu tatsächlich meine eigene Theorie und wir haben immer auch so ein bisschen gewitzelt in den Camps, wenn wir da mal einen Mann unter uns hatten. Und zwar war unsere Theorie immer, dass Männer in jungen Jahren einfach nicht so schnell von ihrer Mama loslassen und lieber zu Hause bleiben, wohingegen junge Frauen sich aufmachen in die Welt und für Abenteuer zu haben sind und das auch fernab ihrer Familie. Also das war immer so ein bisschen unsere witzelnde, emanzipierte Erklärung dafür.
Gefällt mir. Warum macht man das? Also warum gibt es diese Habituierungsprojekte und was lernen wir in dieser Art und Weise von den Menschenaffen?
Ja, also es war schon ein großes Privileg, tatsächlich meinen ersten Auslandsaufenthalt und so ein Projekt kennenzulernen, mit Menschenaffen zu arbeiten, weil die tatsächlich halt einfach sehr spannend sind. Also auch gerade Schimpansen, die zeigen ja ganz viele einmalige Verhaltensweisen, wie Werkzeuggebrauch oder die kooperieren beim Jagen. Sie adoptieren Kinder, wenn aus der Gruppe eine Mutter stirbt. Also da sieht man sehr viel, was man auch bei Menschen sieht. Ja, also wir haben auch am Abend, so wie andere sich über das Familienleben unterhalten, am Abend haben wir am Abend in den Camps über das Familienleben der Schimpansen, die wir beobachtet haben, uns unterhalten. Und das war sehr ähnlich. Da gibt es Streits, da gibt es Betrügereien, da gibt es lustige Sachen, die passieren, da gibt es Aggressionen. Das ist wirklich tatsächlich doch relativ ähnlich auch zu so einem Alltag unter Menschen.
Was ich mich da frage, wenn man so eng mit wilden Tieren zusammenarbeitet und auch zusammenlebt, kann man ja auch sagen, in einer gewissen Art und Weise, gab es da mal brenzliche Situationen?
Also es gab schon auch brenzliche Situationen. Zum Beispiel bei den Gorillas, das war jetzt gar nicht mit Schimpansen, sondern ich habe vor vielen Jahren, da habe ich noch gar nicht beim WWF gearbeitet, habe ich ein WWF-Projekt besucht. Und da war der Makumba, der heute so als ein ganz friedliebender Silberrücken bekannt ist, war da in der letzten Phase der Habituation. Das letzte Jahr der Habituation ist sozusagen, wo man sich ihnen dann versucht hat, sich zu nähern bis auf 10 Meter. Und das ist natürlich für die Tiere erst nochmal eine ganz schöne gewöhnungsbedürftig. Und sie werden dann bei den Gorillas zeigen, häufig so ein Imponiergehaben, wollen dann einfach Grenzen setzen. Hier bis dahin und nicht weiter. Und Makumba hat mir eine Grenze gesetzt und kam auf mich zugerannt, laut schreiend mit einem offenen Mund. Und das waren wirklich nicht 4 Zentimeter zwischen seinem Kopf und meinem. Und ich habe einfach nur gedacht, also ich hatte wahnsinnig Angst natürlich, dass er auch zubeißen wird, was sie sehr, sehr selten machen. Aber es kann halt auch schon mal zu Unfällen kommen. Und das Witzige war, ich habe dabei gedacht, oh Mann, hat der Mundgeruch. Also das hat mich sozusagen in dieser brenzlichen Situation so ein bisschen abgelenkt. Und ich dachte, naja, okay, das geht jetzt alles gut. Und er hat ja noch abgewendet von mir. Also man hat brenzliche Situationen. Aber Gott sei Dank ist mir persönlich noch nie irgendwie was zu Leide, also ich bin noch nie zu Schaden gekommen im Kontakt mit den Menschenaffen.
Die Gesänge, die wir hier gerade hören, das sind die des indigenen Stammes der Baaka aus dem Zanga-Sanga-Gebiet. Dort, wo auch du, Ilka, viele Jahre gelebt und geforscht hast. Die Baakas verfügen über jahrtausende alte Erfahrungen darin, den Wald nachhaltig zu nutzen. Hattet ihr auch Kontakt zu deren Gemeinschaften und habt ihr vielleicht auch zusammengearbeitet mit denen in diesem Projekt?
Ja, also bei den Gorillas ist es ganz spannend. Es war ganz schwierig. Die Berggorillas kennt man ja schon auch von Dian Fossey. Die waren ja früh, gibt es da viele Gruppen, die mittlerweile an den Menschen gewöhnt sind und habituiert sind, auch für den Tourismus entschlossen. Und es war dann auch versucht bei den westlichen Flachlandgorillas. Und bei den westlichen Flachlandgorillas, sie leben in einem Wald, der sehr viel dichteren Unterwuchs hat als jetzt bei den Berggorillas. Und es war sehr, sehr schwer, diese westlichen Flachlandgorillas an den Menschen zu gewöhnen. Das haben Forscher für viele Jahre versucht und erstmal erfolglos. Und dann haben wir in Sanga Sanga und auch in anderen Projekten wurde das gemacht, tatsächlich gesagt, wir brauchen hier, also wir können das nur schaffen, wenn wir uns die lokalen, wenn die Leute, die schon immer in dem Wald gelebt haben, nämlich die Gen Barker zum Beispiel, wenn die uns dabei helfen. Und sie haben dann tatsächlich uns gezeigt, ja, wie trackt man so eine Gorilla-Gruppe? Also die Baakas haben eine unglaubliche Kenntnis des Waldes. Die können halt sehen, wo Tiere langgelaufen sind, welche Blätter oder welche Äste umgeknickt sind. Da gucken wir drin, sehen da gar nichts. Und das heißt, man wird da wirklich von Baakas angeleitet und die können tatsächlich im Wald sagen, hier lief jetzt ein Gorilla entlang. Dann folgt man dieser Spur, bis man zu deren Schlafnester kommt. Und so nähert man sich praktisch der Gruppe an. Und dann verfolgt man von dem Schlafnest aus wieder, wo sie am nächsten Tag gegangen sind. Und nach nähert man sich der Gruppe an und kommt dann letztendlich auch zu Kontakten. Aber ohne die Hilfe der indigenen Baaka und ihrer Kenntnis des Waldes hätte es, glaube ich, nie geschafft, diese westlichen Flachlandgorillas an den Menschen zu gewöhnen.
Gibt es grundsätzlich vor Ort von den Völkern, die da leben, eine gewisse Beziehung zu diesen Tieren, zu diesen Menschenaffen? Also gibt es Mythen oder Rituale? Wie werden da die Tiere wahrgenommen?
Ja, es gibt ganz häufig Ethnien, die tatsächlich mit Menschenaffen sogenannte Totems haben. Das heißt, die jagen die nicht oder essen die nicht oder nehmen die auch nicht gefangen. Und zwar rührt es häufig daher, dass die Tiere ihnen in einer schwierigen Zeit geholfen haben. Zum Beispiel gibt es Geschichten, eine Frau ging in den Wald und hat Blätter gesammelt und war schwanger und hat dann im Wald auf einmal Wehen bekommen und hat ihr Kind bekommen. Und dann hat ein Schimpanse ihr geholfen, dieses Baby zu gebären und zurück zum Dorf zu tragen. Oder es gibt auch Geschichten, wo zum Beispiel Konflikte oder Krieg zwischen zwei benachbarten Dörfern ausgetragen wurden und dabei dann Menschenaffen diese Konflikte geschlichtet haben. Also es gibt sehr viele Geschichten, die einen Schlichtungs- oder so einen Hilfecharakter haben, wo Menschenaffen tatsächlich Menschen geholfen haben und deswegen auch als heilig oder als nicht astbar geschützt werden.
Die Lebenssituation vor Ort ist natürlich eine sehr, sehr komplizierte. Also das stell mir das ganz schwierig vor. Wie ist das überhaupt? Wo liegt dieses Projekt und worauf muss man sich da einstellen, wenn man vor Ort wirklich ist und versucht, Gorillas zu finden?
Also man kann diese Gebiete häufig nur per Flugzeug erreichen oder aber zwei Tage lange, sehr penible Tage mit dem Auto dorthin fahren. Das heißt, sie sind wirklich sehr entlegen. Die Zentralafrikanische Republik ist auch eins der ärmsten Länder der Welt. Und hier ist natürlich auch alles andere ist hier ganz schwierig. Angefangen von Schulbildung zu Gesundheitssystem. Also das muss man sich wirklich sehr einfach vorstellen. Auch das Headquarter ist praktisch inmitten des Waldes in einem Dorf, Bayanga. Das hat ein paar tausend Einwohner, ist jetzt aber auch tatsächlich, also da gibt es jetzt außer, wenn man tatsächlich zu Hause Strom sicherstellen kann, gibt es da auch keinen Kühlschrank mit einem kalten Bier. Also man ist wirklich darauf angewiesen, dass man sich selber versorgt. Es gibt die Grundnahrungsmittel wie Reis, Mehl, Salz, Zwiebeln und so weiter und auch mal eine Tomatendose. Aber alles andere muss entweder tatsächlich frisch selber angebaut werden und man legt sich dann selber einen Garten an oder aber man muss es von der Hauptstadt einfliegen.
Ja, ein ganz schöner Aufwand. Also mal eben sich Essen zu bestellen nach Hause, das geht natürlich dann nicht.
Nee, also Lieferservice gibt's da nicht.
Keine Pizzeria in der Gegend. Lass uns gerne nochmal einen Blick auf Gorillas an sich werfen. Da gibt es Flachland- und Bergland-Gorillas. Wo sind da die Unterschiede und wie steht es generell um die Gorillas aktuell?
Ja, also es gibt ja zwei Gorilla-Arten, nämlich die östlichen und die westlichen. Bei den östlichen Gorillas haben wir einmal die Berggorillas und einmal die östlichen Flachland-Gorillas. Bei den Berggorillas, das ist die einzige Unterart, die tatsächlich wächst in ihrem Bestand. Trotzdem sind sie vom Aussterben bedroht. Also gibt es noch knapp über 1063 Tiere, jetzt ganz aktuellen neuen Untersuchungen zufolge. Bei den östlichen Flachlandgorillas haben wir noch unter 4000 Tiere. Wenn man sich jetzt die westlichen Gorillas anguckt, da haben wir einmal den Cross River Gorilla. Da gibt es eine ganz kleine Population von weniger als 300 Tieren. Und bei den westlichen Flachland-Gorillas gibt es zwar noch über 300.000, aber auch die sind in den letzten Jahren ganz stark, die Population hat ganz stark abgenommen und auch die sind vom Aussterben bedroht. Hm.
Du hast diese Zahlen erwähnt. Wie zählt man die eigentlich? Ich meine, die kommen ja jetzt nicht und melden sich an oder ab, wenn sie dann mal da sind. Also was ist das für ein Prozess, um überhaupt diese Zahlen erheben zu können?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr komplizierter Prozess. Also man muss da tatsächlich, also man kann sie nicht einzeln zählen. Man kann sozusagen nicht die Tiere direkt zählen, sondern man muss sich indirekter Methoden bedienen. Und zwar macht man das so, dass man ihre Nester zählt. Gorillas bauen sich jeden Abend ein neues Schlafnest. Das sieht wirklich aus wie ein riesen Vogelnest. Viele auf dem Boden, aber einige auch in den Bäumen. Und dann legt man sozusagen durch das Gebiet, das man durchkämmen will, wo man wissen will, wie viele Tiere leben hier, legt man sogenannte Transekte. Das sind einfach so gedachte Linien, die dann systematisch über dieses Gebiet verteilt werden. Und dann geht man mit GPSen da rein, läuft diese Transekte ab und guckt rechts und links und auf dem Transekt, wo diese Nester sind. Daraus mit einer mathematischen Berechnung kann man dann berechnen, wie viele Gorillas da leben. Weil wenn man weiß, dass ein Gorilla einmal pro Tag so ein Nest baut und wie lange diese Nester überleben, kann man letztendlich über die Nester, die man entlang dieser Transekte sieht, mit einer mathematischen Berechnung die Gorilla-Zahl ausrechnen und auch die Dichte. Und das erfordert auch einen wahnsinnig logistischen Aufwand, weil man halt eben tatsächlich da auch wieder mehr oder minder mit Rucksack bepackt durch dieses ganze Gebiet durchgehen muss und dann teilweise auch mit Zelten im Wald schlafen muss. Also das ist schon ein logistisch und was die Personenanzahl betrifft, ein hoher Aufwand. Ja, neben der ganz normalen Transektarbeit, die schon seit vielen Jahren praktiziert wird, gibt es auch in den letzten Jahren neuere Methoden, die wir zum Zählen von Gorillas oder Menschenaffen oder generell Tieren entwickeln haben. Und das ist mit Kameras. Also man stellt Kameras auch systematisch im Wald auf. Die machen dann automatisch Filme, kleine Videosequenzen, wenn die Tiere vorbeilaufen. Und das ist dann praktisch wie auch mit der Transektmethode auch. Man kann dann anhand dieser Bilder und Aufnahmen und der Frequenz, wie häufig die Tiere da in einem bestimmten Rad sich bewegen, auch wieder auf die Gesamtgröße der Population zurückschließen.
Wenn du gerade von Webcams erzählst, das klingt so ein bisschen für mich wie Webcams, könnte man da nicht einfach einen durchgehenden Livestream einfach aus dem Dschungel machen, wo man die ganze Zeit sieht, wie es den Tieren geht, oder würde diese Kamera nicht lange überleben?
Wir haben das tatsächlich auf der Elefantenbai. Da hängen Kameras, die tatsächlich dauernd die Elefanten beobachten. Bei den Gorillas ist es so, die haben ja relativ große Streifgebiete, also es sind so 20, 30 Quadratkilometer, die da jeden Tag umher streifen. Das heißt, sie sind nicht an einem Platz. Es gibt natürlich manche Plätze, auch die Beiß, diese Lichtungen, die da in Zentralafrika in den Wäldern forschen. Da kann man sie schon mal häufiger sehen. Aber es ist halt keineswegs so, dass man den Aufenthaltsort eines Gorillas oder einer Gorilla-Familie vorhersagen kann und diese noch unbedingt dort länger aufhalten. Das heißt, es ist hier wirklich nach dem Zufallsprinzip. Bei den Elefanten ist das sehr viel einfacher, weil in Sangasanga gibt es halt eben die tolle Sangabai, wo tatsächlich täglich bis zu 100, 150 Tiere auf dieser Bai stehen. Da kann man gewiss sein, dass man immer Elefanten vorfindet. Aber bei den Gorillas ist das nicht so.
Ja, wahnsinnig aufwendiges Projekt. Und du hast es angesprochen, wir reden hier von bedrohten Arten. Was sind denn so die Hauptgefahren für Gorillas? Warum sind sie bedroht?
Ja, die Hauptgefahren für alle Menschenaffen ist tatsächlich der Lebensraumverlust, aber auch Wilderei und jetzt auch die Krankheitsübertragung. Also wir wissen, dass tatsächlich durch den geschrumpften Lebensraum der Mensch-Tier-Kontakt ja immer mehr zunimmt und dadurch auch Krankheitsübertragungen ein Problem werden.
Ja, wir reden ja auch aktuell in Zeiten von der Covid-19-Pandemie. Das heißt, die beeinflusst auch aktuell die Arbeit in diesen Menschenaffen-Projekten, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, die beeinflusst das jetzt sehr. Wir haben tatsächlich, als es zum Ausbruch der Pandemie kam, auch sofort überlegt, wie können wir Menschen und Tiere vor Ort schützen vor dieser Pandemie. Also muss auch dazu sagen, dass wir mit der Begleitung dieser Habituierungsprojekte, also immer dort, wo wir Menschenaffen und Menschen enger zusammenführen, sei es durch Tourismus oder Forschung, begleiten wir diese Projekte auch durch so ein sogenanntes One Health oder Gesundheitsmonitoring. Es ist ein Ansatz, wo wir halt eben darüber, also da besorgt sind, dass es der, wie die Gesundheit der Tiere, der Menschen und der Umwelt ist. Ja? Und das heißt, wir beobachten hier tatsächlich die Gesundheit sowohl der Angestellten, die im Kontakt sind mit den Gorillas oder auch die Touristen, als auch die Tiere selber. Und sobald wir Anzeichen haben für Krankheiten auf beiden Seiten, also Touristen, die einen Schnupfen haben oder andere Krankheitsanzeichen oder die nicht vollständig geimpft sind, die dürfen diese Tiere auch nicht besuchen gehen. Auf der anderen Seite, wenn ein Gorilla anfängt zu husten, sind wir sehr aufmerksam und machen regelmäßige Scans, ob noch mehr Tiere husten. Und wenn das der Fall ist, dann wird sofort, wir haben einen Veterinär vor Ort, wir können dann Proben nehmen, sowohl von den Gorillas, also zum Beispiel ihr Kotproben oder auch Urinproben ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, aber Kotproben kann man nehmen und dann kann man tatsächlich haben wir ein Labor vor Ort, wo wir testen können auf verschiedene Erreger. Das Gleiche können wir machen mit Angestellten. Also man kann da, wie jetzt heutzutage mittlerweile schon viele wissen, also man kann so einen sogenannten Swab, so einen Abstrich des Speichels nehmen und auch gucken, ob Angestellte vor Ort oder auch Touristen im Zweifelsfall Krankheitserreger in sich tragen. Und dann kann man auch tatsächlich feststellen, ob eine Krankheitsübertragung von Mensch zu Tier stattfindet, wenn man bei so einem Ausbruch dann tatsächlich weiß, wer wann wie wohin gegangen ist, wer die Krankheit hatte und wie ähnlich sind sich diese Erreger. Und dann kann man Rückschlüsse drauf ziehen, ob da tatsächlich eine Co-Infektion oder eine Übertragung eines Krankheitserregers von Mensch auf Tier oder umgekehrt stattgefunden hat.
Du hast es gerade angesprochen. Wie kriegt man eine Urinprobe von einem Gorilla?
Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also man muss sozusagen nah an dem Tier, also wir halten immer mindestens 7 Meter Abstand. Man muss tatsächlich sehen, wenn die Pipi machen. Und wenn man das Glück hat, dass sie sozusagen Pipi gemacht haben und es ist auf ein Blatt gefallen, dann kann man mit einer Pipette zu diesem Blatt gehen und tatsächlich den Urin aufsaugen. Aber das ist sehr viel schwieriger als ein Kothaufen. Der ist eindeutig, den sieht man, den kann man aufnehmen und das ist nicht so kompliziert wie eine Urinprobe.
So viel auch zu dem romantisierten Leben in Gorilla-Projekten. Sehr, sehr interessant, den Einblick zu bekommen. Und kann man Gorillas impfen?
Man kann Gorillas auch impfen. Wir haben tatsächlich auch schon in Sanga-Sanga Ausbrüche von Milzbrand Anthrax, ein Anthrax-Erreger gehabt. Und da haben wir auch schon geimpft, die Gorillas. Das muss man dann mit so einem Blasrohr machen. Auch das ist eine sehr aufwendige und sensible Aktion, weil natürlich sich so ein Gorilla auch nicht gerne impfen lässt, wie keiner von uns. Wir mögen auch keine Spritzen. Und das ist wirklich unglaublich, wie schnell die Tiere auch wissen, was da los ist. Also dann, das wird von professionellen Veterinären natürlich gemacht, die dann mit so einer Blowpipe eine Spritze sozusagen rausschießen. Und sobald das erste Tier getroffen hat, weiß die ganze Gruppe dieses Geräusch, also dieses wenn man schießt, ja, die sind so schnell, also wenn sie schon das Geräusch hören, dann schlagen sie mit der Hand tatsächlich auch die Spritzen weg. Also das ist sehr kompliziert und muss wirklich sehr gut gemacht werden, sodass die Tiere das eigentlich nicht merken, wann man sie impft, beziehungsweise wann man mit dem Blasrohr aktiv wird. Das erfordert eine unglaubliche Sensibilität der Veterinäre, eine Geduld. Und deswegen kann man solche Impfaktionen auch tatsächlich nur machen, wenn sie wirklich notwendig sind, wenn sie erfolgsversprechend sind. Und man kann das auch nicht regelmäßig machen, weil die Tiere tatsächlich da sehr, sehr, also das merken die viel zu schnell und lassen das auch gar nicht mit sie machen.
Und gibt es auch noch andere Impfarten, die ausgeübt werden, abgesehen von den Blowdarts, die du angesprochen hast?
Nein, bisher nicht. Man kann natürlich also in einem Captive-Setting, also wenn man in einem Zoo ist, kann man natürlich Dinge in Futternahrung einbringen. Wobei wir das halt eben im Freiland nicht machen, weil wir tatsächlich versuchen, in keinster Weise Sachen von außen in die Population einzutragen. Was man machen könnte, worüber auch schon nachgedacht worden ist, ist halt eben Futter auszulegen und darin eventuelle Impfstoffe einzubringen. Das bringt aber auch wieder den Nachteil mit sich, dass man erstmal wissen muss, wie lange sind solche Impfstoffe, wie lange halten die sich überhaupt in irgendeinem Futtermittel, da müssen die das ja auch essen wollen, was man da hinlegt. Dann kriegt man nicht alle Tiere, sondern nur die Tiere, die halt jetzt da gerade sind. Da gibt es ja auch eine Rangordnung, die dominanten Tiere lassen ja auch nicht alle an irgendwas Leckeres ran. Das heißt, man kriegt dann vielleicht nicht die ganze Population. Also das Ganze ist sehr kompliziert und wurde so zumindest von uns auch noch nicht ausprobiert im Freiland.
In den Situationen, in denen man da im Feld ist, kann man natürlich sehr schlecht häufig mal eben schnell eine Probe ins Labor schicken oder sowas. Also wenn ihr dann wirklich mal nah an diesen Tieren dran seid, wie bemerkt ihr überhaupt, dass die krank sind? Also das stelle ich mir auch nochmal als eine große Herausforderung vor.
Ja, wir machen zweierlei. Also einerseits gibt es halt eben eine regelmäßige Beobachtung des Gesundheitszustandes aller Tiere. Das heißt, jedes Tier ist ja individuell bekannt. Und einmal im Monat wird tatsächlich geguckt, wie ist die Atemfrequenz, hustet das, niest das, hat das irgendeine Verletzung. Das heißt, wir kennen sozusagen den Gesundzustand eines Tieres. Wenn wir dann irgendwie merken, das Tier fängt auf einmal an, schnell zu atmen oder niest oder schnupft oder hat eine Verletzung oder hat irgendwelche Ausflüsse, Schleim, Eiter, dann ist das natürlich eine Indikation dafür, dass das Tier krank ist. Deswegen braucht man halt eben ein regelmäßiges, präventives Langzeit-Gesundheitsmonitoring. Das andere, was wir machen, ist tatsächlich auch Karkassen, also tote Tiere, die wir im Wald finden, nicht nur danach regelmäßig zu suchen, sondern die auch zu beproben. Das heißt, es gibt Veterinäre, die mit Schutzkleidung und Nekropsieerfahrung dafür ausgestattet sind, dann Proben dieser Tiere zu entnehmen. Das kann auch sein, wenn ein Gorilla tatsächlich krank wird und verstirbt in der Habituiertengruppe, dass man dann sozusagen Proben von diesen Tieren entnimmt, wirklich unter Sicherheitsmaßnahmen, wie man sich das vorstellt, tatsächlich mit voller Schutzkleidung und weiter. Und wir haben tatsächlich vor Ort ein kleines Labor aufgebaut, was uns erlaubt, bis zu einer DNA-Analyse tatsächlich die Erreger zu identifizieren. Wir haben für alle Erreger, die sowohl für Mensch als auch Tier hochgefährlich sind, das heißt Ebola, Anthrax und andere Virenerkrankungen, haben wir Testmaterialien vor Ort und können das vor Ort bestimmen. Wenn dann tatsächlich ein Erreger gefunden wird, stehen wir auch sofort in Kontakt mit den zuständigen nationalen Gesundheitsbehörden und können dann hier tatsächlich auch darauf aufmerksam machen, hier ist ein Fall einer Krankheit, es ist sowohl für Mensch als auch Tier gefährlich und dann laufen die ganzen Maßnahmen an von Pandemiebekämpfung bis zur Verbreitung, Quarantäne und Verhinderung, dass dieser Erreger sich tatsächlich weiter ausbreitet.
Okay. Wir hören häufiger mal wieder von der Geschichte von Makumba und dem Zwillingsnachwuchs. Da gibt's auch ein sehr, sehr schönes Video mit dir. Das werden wir auch auf jeden Fall in der Podcast-Beschreibung selbst verlinken für alle Interessierten. Was ist daran ungewöhnlich, dass es ein Zwillingspaar im Gorilla-Bereich gibt? Und wie geht's eigentlich mittlerweile Makumba? Die Geschichte ist ja auch schon ein paar Jahre alt. Der müsste ja jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen sein.
Genau, ja. Also Makumba hat in seinen betagten, wahrscheinlich fast 40 Jahren, tatsächlich nochmal Zwillinge gezeugt. Zwillinge sind tatsächlich Gorillas noch mal seltener als bei Menschen. Und wir hatten das dann auch noch nie. Das ist das erste Mal, dass in unserer Region tatsächlich in den habituierten Gruppen Zwillinge geboren wurden und dass sie überlebt haben. Die beiden Inganda und Inguka sind jetzt mittlerweile 4 Jahre alt. Sie sind jetzt sozusagen schon am Übergang zu Jungtieren und denen geht's gut. Die beiden sind, obwohl sie Zwillinge sind, auch sehr unterschiedlich. Der eine ist ein bisschen anhänglicher und der andere ist schon sehr viel häufiger mit Makumba und seinem Papa häufig unterwegs, anstatt als mit der Mama. Und den beiden geht's gut. Und sie wirbeln nach wie vor aber noch die Gruppe auf, weil das halt zwei wirbelnde Jungtiere sind, die gerne spielen und Quatsch machen.
Ja, wahnsinnige Story auf jeden Fall. Kann ich wirklich jedem sehr, sehr warm ans Herz legen, sich mal dieses Video anzuschauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall erfahren, wie es den Primaten und Menschenaffen aktuell geht, was die Herausforderungen sind. Ich würde ganz gerne jetzt nochmal auf die Gegenwart und auch auf die Zukunft gucken. Was sind aktuell jetzt die nächsten wichtigen Schritte, die eingeleitet werden und was sind auch die Herausforderungen, vor denen wir stehen?
Ja, also mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben wir natürlich auch sofort reagiert in unseren Projektregionen. Das heißt, es geht uns hier wirklich darum, Mensch und Tier vor einer Ausbreitung auch in diese isolierten Gebiete zu schützen. Das heißt, wir haben sofort den Tourismus gestoppt und auch alle neuen Forschervorhaben gestoppt. Also das heißt, im Moment versuchen wir auch die Transporte zwischen der Hauptstadt und der Feldseite auf das Minimum zu reduzieren. Das heißt, wir versuchen jeglichen Kontakt auch zwischen diesem Park und anderen Regionen im Lande zu unterbinden und zu minimieren. Wirklich auf das Nötigste zu beschränken, dass das Projekt überhaupt noch überleben kann. Wir haben auch im Gebiet vor Ort den Abstand zwischen Mensch und Tieren und den Beobachtern erhöht. Also es nähert sich im Moment auch keiner den Menschenaffen mehr als 10 Meter und sogar noch mehr an. Das heißt, wir haben auch da zurückgestellt, dass wir die Tiere nah beobachten und ihnen auch individuell folgen, sondern wir möchten einfach sicherstellen, dass wir der Gruppe folgen, sie weiterhin natürlich vor den Gefahren wie auch Wilderei beschützen, aber haben auch da jegliche nicht nötigen Kontakte minimieren wir. Was natürlich jetzt der Fall ist, wenn das Projekt geschlossen ist für Tourismus und Forschung. Es fehlt dem Projekt jetzt natürlich auch Einnahmen, die wir sonst durch den Tourismus hätten. Das sind in Sanga Sanga im Moment, wo der Tourismus sich langsam wieder aufbaut, nach Bürgerkriegszeiten tatsächlich ungefähr 30.000 Euro pro Monat, die dem Projekt da verloren gehen und über die wir normalerweise auch natürlich das Projekt am Leben halten und auch Anrainermaßnahmen durchführen. Das heißt natürlich auch die ganzen Angestellten des Projektes, durch den verloren gegangenen Tourismus gibt es natürlich auch keine Menschen vor Ort, die die Infrastruktur nutzen, die kulturelle Angebote nutzen und dadurch natürlich auch Arbeitsmöglichkeiten der lokalen Bevölkerung verloren gehen und auch Einnahmemöglichkeiten.
Okay, also eine starke, schwierige Zeit aktuell für das Projekt. Vielleicht nochmal für deine eigene persönliche Erfahrung, wenn du so viele Jahre eng mit diesen Tieren zusammengelebt hast, was hat dich dabei überrascht? Was hast du vielleicht gar nicht erwartet, dass du da was rausziehst, was du für dich lernst oder vielleicht auch was du auf dein eigenes Leben dann angewendet hast?
Das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, ich hatte sehr viele Situationen, die mich überrascht haben. Also zum Beispiel habe ich bei Schimpansen, die das Territorialverhalten erforscht. Also wie Schimpansengruppen sich gegenseitig ihr Home Range verteidigen. Und Schimpansen gehen auf Patrouillen, wo Menschen tatsächlich ihr Gebiet verteidigen. Und da sind sie sehr angespannt, sehr leise. Sie versuchen tatsächlich keinen einzigen Zweig, wenn sie laufen, zu brechen. In so einer Situation zum Beispiel, dann 10 Männchen hintereinander gelaufen sind, unter völliger Anspannung hat auch immer einer laut gefurzt. Und alle Schimpansen haben sich umgedreht und haben den angeguckt, also wie das bei uns auch der Fall wäre, so nach dem Motto, wie kannst du jetzt furzen? Das ist doch gerade hier Stille angesagt. Also solche Situationen, die so sehr, wo man denkt, das hätte jetzt auch irgendwie im Wohnzimmer passieren können, zu Hause, wenn ein wichtiger Besuch da ist oder so. Es gab einfach immer wieder Situationen, die haben mich sehr überrascht und haben mich so an uns selbst erinnert.
Mhm. Würdest du sagen, du hast in einer gewissen Art und Weise auch die Spezies Mensch nach deiner Zeit mit diesen Menschenaffen anders beurteilt oder anders, oder hast du dir eine andere Meinung dadurch gebildet?
Na, ich glaube, was man halt generell, was dann glaube ich so ein bisschen widerfährt, wenn man viele Jahre im Wald lebt und auch mit diesen Tieren tagtäglich zusammen ist, dass die halt im Einklang mit ihrer Umwelt sind. Dass sie diese halt nicht übernutzen und dass sie respektvoll mit anderen Wesen, inklusive man selbst, dem man da sozusagen eingedrungen ist, in ihr Lebensraum umgehen. Und wenn man dann wieder zurückkommt, auch nach vielen Jahren meiner Karriere in Afrika, bin ich wieder nach Europa zurückgekommen und sieht dann hier diesen Konsum und dieses Maßlose, dann fragt man sich schon, wieso, wo haben wir das verloren, dass wir immer über alle Maßen das machen, was wir einfach, wozu wir Lust haben und das keine Grenzen hat.
Ja, stimmt schon. Also echt nochmal ein interessanter Denkanstoß zum Ende. Ilka, vielen, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen geteilt hast. Vielen, vielen Dank, dass du hier in der allerersten Ausgabe von Überleben mit dabei warst. Wenn ihr draußen jetzt Interesse gesammelt habt und ein wenig mehr erfahren wollt oder noch was lesen möchtet, dann schaut doch mal in die Beschreibung vom Podcast. Da sind ein paar Links zu ein paar Artikeln und Videos, wo ihr noch mehr zu den Projekten in Sanga Sanga erfahren könnt. Wenn ihr keine Folge von diesem Podcast verpassen wollt, dann klickt doch am besten auf Folgen bei Spotify oder wo auch immer ihr euch gerade befindet. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine kleine Bewertung schreibt. Vielen Dank für eure Unterstützung. Ich sage an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an Dr. Ilka Herbinger für diese wahnsinnig tollen Geschichten, die sie uns heute erzählt hat und verabschiede mich für diese Woche. Wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Ciao. Überleben. Ein Podcast des WWF Deutschland.